Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem heutigen Pausengespräch. Mein Name ist Juliane Schunke, ich bin Dramaturgin an der Semperoper und sitze heute hier mit Ralf Lederer, dem Direktor unserer Kostümwerkstätten. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Juliane und hallo, liebe Zuhörer.
Ich freue mich sehr, dass du dich vor unser Mikrofon getraut hast. Und wir sprechen heute über einen ganz wichtigen Teil des Theaters, nämlich einen, den man neben dem Bühnenbild auch immer ganz wunderbar und sehr prominent auf der Bühne sieht, nämlich die Kostüme. Und das ist ja ein unglaublich riesiger Teil, der wirklich sehr, sehr viel Sorgfalt braucht, sehr viel gute Vorplanung und deshalb wir eine Kostümabteilung haben, die sich einzig und allein damit beschäftigt, sowohl für die Staatsoper als auch für das Schauspiel. Dazu muss ich aber erst mal wissen von dir, wie ist denn eigentlich dein Werdegang? Wie wird man denn Direktor von Kostümwerkstätten an der Sächsischen Staatsoper?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin schon sehr lange am Theater her, habe 1989 hier angefangen. Damals hat mich eher das Handwerk hier begeistert. Ich komme also aus der Schneiderei, habe eine Schneiderausbildung gemacht, Herrenmaßschneider, habe später meine Meisterausbildung gemacht, sitze ich heute noch im Prüfungsausschuss in der Handwerkskammer. Und danach, das sind zwar jetzt, wenn man zurückkommt, sind es über 30 Jahre, dann war ich Leiter der Schneiderei, das war 2016. Und irgendwann kam die Aufgabe des Kostümdirektors auf mich zu. Was ursprünglich nie mein Ansinn war. Also mich hat eher das Handwerk begeistert, aber wenn man einmal am Theater ist, dann wird man schnell in den Bann gezogen. Und man sieht, das hat mich bis heute nicht losgelassen. Also von daher scheint es dann nicht ganz so verkehrt gewesen zu sein.
Du hast gerade das schöne Wort Gewandmeister benutzt. Gewand ist ja ein ziemlich altertümlicher Begriff für ein Kleid, für ein Kostüm. Was macht man denn als Gewandmeister?
Gewandmeister ist ein schöner Begriff fürs Theater. Ja? Das merkt man wieder jetzt gerade, wo du das sagst, dass das so schön ist. Merkt man das auch, wenn man das sich vorstellt, dass das immer bei vielen ein Blitzen in den Augen bewirkt. Gewand kommt ja eigentlich von dem Gewand, ja? also von der Kleidung, in dem Fall Kostüm. Und Meister ist im Grunde ein Meister im Handwerk, also oder im Studium, weil man kommt ja auf zwei Wege dorthin, gerade am Theater. Entweder man studiert Kostümgestaltung und macht dann Arbeit als Gewandmeister, oder man macht es im Handwerk, dass man über die handwerkliche Schiene dann eben Herrn- oder Damenschneidermeister die Ausbildung macht.
Das heißt also, dass du wirklich eigentlich jetzt von der Ausbildung her vom Schnitt anlegen, zuschneiden, wirklich zusammennähen, bis dann hin zur Anprobe an dem jeweiligen Schauspieler, Sänger, Sängerin, wie auch immer, diesen ganzen Vorgang einfach aus dem Handwerklichen selbst kennst, bis das Kostüm dann fertig ist.
Genau. Das war ursprünglich die Begeisterung, oder mein Interesse, was ich dachte, vom Maß nehmen. Man nimmt den Körper Maß, stellt den Schnitt selbst auf und bearbeitet dann den Stoff so weit, dass man eben ein Kostüm hat, was man sich in Gedanken oder vorher gezeichnet hat, vorstellt. Das war der ursprüngliche Ansatz. Und das lernt man eben und das, irgendwann ist es normal. Und macht ja, wenn man jetzt, sag ich mal, die aus der Industrie immer dasselbe macht, macht es ja am Theater besonders viel Spaß, weil man ja so eine breite Vielfalt bedient. Ja, und man sieht das fertige Ergebnis auf der Bühne. Was Besseres kann es eigentlich nicht geben.
Über die breite Vielfalt sprechen wir gleich nochmal. Ja. Aber du hast natürlich jetzt mit dem Direktorenposten, bist du natürlich von dem wirklich Handwerklichen wahrscheinlich ein bisschen weg und stärker in die Planung gegangen. Was sind deine Aufgaben als Direktor der Kostümabteilung?
Das stimmt. Vom Künstlerischen bin ich schon weit weg, weil ja eigentlich für mich die Planung im Vordergrund steht, also vom Einhalten der Budgets, Werkstattabläufe zu koordinieren. Wir haben ja nicht nur in der Oper über 10 Produktionen im Jahr, im Schauspiel sind es ja fast 30 Produktionen. Es sind zwar andere Stückzahlen von den Kostümen.
Also 40 Produktionen in einer Spielzeit. Ja.
Und wenn man dann noch dazu nimmt, unser großes Repertoire, was wir betreuen, dann ist das schon viel Arbeit für die Werkstatt oder für alle Mitarbeiter der Kostümabteilung.
Das heißt, zu den Neuproduktionen, wenn du sagst Repertoire, das bedeutet ja, dass wir immer wieder Umbesetzungen haben, also dass neue Künstlerinnen und Künstler ans Haus kommen, die dann natürlich auch ein neues Kostüm brauchen, richtig?
Das ist richtig, genau. Wir brauchen für jede Neubesetzung, im besten Fall ändern wir das Kostüm oder noch besser ist, dasselbe Größe passt in das gleiche Kostüm. Das wäre der ideale Vorgang. Aber oft machen wir viele Kostüme neu herstellen, obwohl die Produktion, nehmen wir mal die Bohème, die ja schon über 30 Jahre, fast 40 Jahre bei uns ist, da werden eben immer noch Kostüme hergestellt. Hatten genau. Wir jetzt gerade den Fall, also von daher. Hm.
Das sind genau solche Schätzchen. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja wirklich Produktionen, die schon sehr lange laufen und gerade Bohem oder auch die Zauberflöte sind ja ganz klassische Stücke, in denen man so viel Durchlauf hat im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Sängerinnen und Sänger in die Rollen hineinreifen und dann natürlich auch einfach sehr, sehr viele Protagonisten auf der Bühne zu finden sind, dass die natürlich dann auch immer neues Kostüm oder toi, 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 halt wirklich in das schon bestehende Kostüm hineinpassen. Das heißt also praktisch, das musst du im Blick behalten, also 40 Produktionen in einer Spielzeit. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du und du musst die dann einteilen oder und die auf die verschiedenen Produktionen setzen oder wie läuft das?
Genau, also zum Glück muss ich das nicht alles selber machen, dafür habe ich fantastische Mitarbeiter. Zur Kostümabteilung gehören 96 Mitarbeiter. Das ist schon eine große Anzahl, wenn man sich das mal vorstellt. Also ich merke es immer, wenn uns Interessierte besuchen und mal eine Führung machen durch die Kostümwerkstätten, dass allein in unserer Schneiderei ca. 50 Schneider und Schneiderinnen sitzen. Und das ist für eine Schneiderei schon ein großer Betrieb. Deswegen, man kann gar nicht alle Produktionen im Blick haben. Ich bin froh, dass wir so gut strukturiert sind und die Mitarbeiter das alles im Blick haben, weil die Details, da bin ich aus vielen Dingen raus, weil ich eben nur noch in der Planung bin.
Und ist sozusagen, wenn du mit deiner Ausbildung, hättest du ja theoretisch auch Modedesigner werden können, also wirklich auch Alltagssachen kreieren können. Warum ist es ausgerechnet das Theater geworden? Gab es da für dich so eine Initialzündung oder hast du auf der Bühne mal Kostüme gesehen und hast gesagt, ach, das will ich machen?
Eher weniger. Ich bin vorher zur Mode gekommen. Also ich kenne noch die DDR-Zeiten und in meiner Familie stand in meinem Elternhaus stand eine Maschine und keiner konnte nähen. Und so habe ich mich selber hingesetzt und habe eben Sachen mit meinem logischen Verständnis versucht, passend zu machen, dass mir die gefallen. Das kam im Freundeskreis gut an, dass eben viele gefragt haben, kannst du mir da immer was machen oder sowas? Und dachte mir, eigentlich macht das ja Spaß und jeder bedankt sich bei dir. Und zu DDR-Zeiten war das so, die sich selbstständig zu machen, gerade im Schneiderhandwerk, braucht jetzt nie einen großen finanziellen Aufwand. Das war eigentlich der Ursprung, wie ich zur Schneiderei gekommen bin. Habe zwar dann erstmal in der Industrie gelernt, um dann nochmal später eine Maßschneiderausbildung zu machen. Aber am Theater hat sich die Frage irgendwie für mich dann gar nicht mehr gestellt, weil dann kam die Wende, dann gab es ja theoretisch alles. Und ja, irgendwie bin ich dann ins Theater mehr hineingewachsen, als den Schritt in die Mode zu machen. Das hat sich dann irgendwie verflüchtigt.
Das ist ja auch, ich meine, Theaterkostüme stellen natürlich ganz andere Anforderungen an euch, als wenn man Mode kreiert, die auf der Straße getragen wird, wo ja die Leute irgendwie einen Meter voneinander entfernt stehen und sozusagen die Details sehen können. Theaterkostüme müssen ja ganz anders wirken. Es ist ja zumindest gerade in der Oper ist es doch so, dass man diesen breiten oder tiefen Orchestergraben noch dazwischen hat. Das heißt, die Optik muss auch eine andere sein, oder?
Sicher. Muss es schon sein, weil man ja sagt, Orchestergraben, bis man dann eine Nahaufnahme vom Kostüm hat, sind also 10, 15 Meter eher normal. Und da, sage ich mal, ein Millimeter verfliegen, das sieht man eben nicht. Deswegen muss man schon darauf achten, dass die Wirkung eine andere ist. Auch komplettes die Bühnenwirkung spielt eine große Rolle. Aber das haben wir ja nicht immer so, weil wenn wir jetzt das Fernsehen im Haus haben oder Fotografen, wo wir Nahaufnahmen haben, dort spielt es dann schon wieder eine ganz große Rolle. Deswegen kann man das nie so miteinander vermischen oder vernachlässigen, sage ich mal. Es ist also immer wichtig, dass klar sagen wir, ob er jetzt eine Nahe den Millimeter nach rechts oder links rückt, das spielt dann nie die Rolle, weil man es dann wirklich nicht sieht. Aber wir wissen ja manchmal vorher nie, werden da Detailaufnahmen gemacht, sind die wichtig? Also wir sehen es dann als Fachleute, wenn wir wissen ja bei Proben, werden schon Fotos gemacht für das Programmheft. Und wenn dann noch nicht sowas ist, wie wir es uns zum Schluss wirklich vorstellen, ärgert uns das im Nachhinein. Deswegen sind wir da schon bemüht, genau das korrekt zu machen. Aber das sind eben Sachen, das sieht eben der Fachmann und gehört damit dazu.
Gut, aber das heißt zum Beispiel, dass, ich meine, es gibt ja Stücke, Inszenierungen, in denen genau diese Details, also keine Ahnung, wenn zum Beispiel auf irgendeine Borte oder auf einen Knopf oder sowas irgendwie auch rekurriert wird im Text und so weiter, dann muss der ja auch dann so groß sein, dass man den auch sehen kann aus dem Zuschauerraum. Aber das ist eben, du hattest es gerade schon angedeutet, ja Teil des Probenprozesses, dass halt in den Proben sitzt ja auch meistens eine Assistenz von euch, die mit begleitet, sowohl die Probenkostüme, als auch natürlich immer mitschreibt, wenn es irgendwie darum geht, dass sich ein Kostüm verändert und euch das ja dann auch immer mitteilt, damit diese Änderungen beziehungsweise dass etwas hervorgehoben wird oder ganz anders gemacht wird, dass diese Informationen ja dann auch bei euch landen, richtig?
Das ist richtig. Mhm. Und das ist richtig, wie du das sagst, müssen wir schon darauf achten, dass es eben, weil du gerade sagst, Brosche oder sowas Größeres, das machen wir mit Knöpfen ähnlich, dass die Knöpfe eben meistens ein bisschen größer sind, damit man sie auch so sieht, wie man sie wahrnehmen sollte. Wenn man es dann immer original so lässt, dann gehen sie eben unter und dann wirkt das Kostümbild in dem Fall nicht so, wie wir uns das vorstellen. Oder der Kostümbildner, wir arbeiten ja mit dem Kostümbildner, der seine künstlerische Idee hier umgesetzt haben will. Und ja, da beraten wir natürlich ihn auch, was da Sinn macht und was dann untergeht, weil, oder sagen wir mal so, nicht alle Kostümbildner haben an so großen Theatern wie unseres schon vorher gearbeitet und haben dieses Verhältnis Zuschauerraum, Bühne.
Und dann ist es natürlich auch noch so mit diesen ganzen Arbeitsschritten, wenn ich mir das jetzt vorstelle, jeder Einzelne muss ja anprobiert werden, ne? Darüber haben wir gerade schon gesprochen und auch die Details müssen stimmen. Wenn ich mir das jetzt vorstelle in einer Opernproduktion, wo wir ja ganz oft den Staatsopernchor mit dabei haben, wenn es hart auf hart kommt, sind das 90 Leute Chor plus vielleicht noch 10, 15 Solisten. Dann kommen vielleicht noch 10 Komparsen dazu, vielleicht noch ein paar Tänzer. Was ist denn das größte Projekt gewesen, das du bis jetzt begleitet hast, als Kostümdirektor oder vielleicht auch in deiner Zeit davor?
Das ist ein schwer zu sagen, weil man ja immer nur in seinem Bereich in Details drin steht. Also eine Opernproduktion, gerade wenn du sagst mit Chor und Sinfoniechor, da sind wir schnell bei 300 Kostümen, die da auf der Bühne sind. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten die Trojaner, was eine Riesenproduktion war, und das waren wohl über 500 Kostüme. Da hat man natürlich am Anfang noch gar keinen Blick fürs Ende. Da denkt, will man eigentlich bloß anfangen und denkt, weiß ich gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ne? Aber am Ende freut man sich ja doch, wenn es auf der Bühne ist und sieht an diesen enormen Aufwand.
Das
ist immer wieder schön. Und noch dazu, wenn es dann historische Kostüme sind, die ja besonders ins Auge fallen, oder Fantasiekostüme, die also von der Alltagskleidung abweichen, freut ihn das besonders, wenn man dann ein fertiges Ergebnis im Zuschauerraum sieht und das funktioniert alles so, wie man es sich vorgestellt hat, ist das schon toll.
Wenn du sagst 500 Kostüme, wann muss man denn da anfangen mit der ganzen Planung und so weiter? Welchen Vorlauf hat man da?
Also für solche großen Produktionen braucht man schon über ein Jahr im Vorfeld, damit man anfangen kann.
Da kommt dann der Kostümbildner, die Kostümbildnerin zu euch wahrscheinlich und legt euch die Entwürfe vor und dann wird sicher besprochen, welche Stoffe und wie man da vorgeht?
Genau, so der Kostümbildner wird eingeladen, die Kostümbildnerin wird eingeladen. Wir besprechen jedes Kostüm im Detail. Nun macht es das einfacher, wenn man Serien hat, wie im Chor zum Beispiel, wenn da eben alle die Damen ein gleiches Kleid haben, dann geht das schneller. Aber wenn das alles individuell ist, bespricht man wirklich jedes Detail am Kostüm und genauso auch die Stoffe. Macht im Vorfeld noch Modelle, die dann eben mit dem Kostümbildner abgenommen werden, ob das dann wirklich so funktioniert oder so aussieht, wie man es sich vorgestellt hat, bevor man dann in die Serie geht.
Interessant. Eine große Produktion, die wir jetzt erst zuletzt zur Premiere gebracht haben, erst im Oktober 2022, ist eine Neuproduktion von La Traviata. Eine Oper, die das Publikum über alles liebt und die sich ja immer wieder als ein unglaubliches Ausstattungsstück herausstellt, weil es große Ballszenen gibt in diesem Stück, weil es einfach große Szenen auch mit Chor gibt und das Ganze ja tatsächlich in der Pariser Gesellschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist und viele Regisseure natürlich da auch historisch arbeiten. Jetzt hat Barbora Hurakova-Joly dieses Stück bei uns inszeniert und von ihrer Idee her ist sie ja sogar in zwei Zeiten unterwegs gewesen. Sie hat neben eigentlich unserer heutigen Zeit die historische Perspektive gewählt und hat das Ganze, also vor allem die Festszenen, in einem französischen Kabarett Ende des 19. Jahrhunderts spielen lassen. Was hat das denn fürs Kostümbild bedeutet?
Wie du schon sagst, richtig, das waren so zwei Welten, die da aufeinander kommen. Einmal die moderne Welt, was an den Kostümen auch zu sehen ist, mit normalen Anzügen, alltagstauglichen Anzügen. Und dann diese Pariser Welt zum Kabarett und diese Moulin Rouge ist da immer ein guter Begriff dafür. Mit diesen überbordenden Kostümen, mit den Kleidern, die dann eben sehr opulent waren und von den Farben sehr hervortreten. Das war schon sehr schön, aber auch eine Herausforderung, dass es dann so wirkt, wie es sein soll. Noch dazu ist ja auch eine große Menge an Tänzern dort mit auf der Bühne, die das eben zeigen. War schon sehr große Aufgabe, kann man so sagen.
Genau. Große Aufgabe, genau. Ich erinnere mich natürlich gut daran und du sagst auch Moulin Rouge ist ein gutes Stichwort wirklich dafür, dass natürlich die ganzen Herren sind in diesen Anzügen unterwegs gewesen, die Damen hatten meistens irgendwie eine tolle Robe an, aber ich glaube gerade die Kostüme der Kabaretttänzerinnen sind ja sehr, sehr aufwendig gewesen. Sind dann die Schnitte dafür, beziehungsweise die Auswahl der Stoffe und so weiter, orientiert man sich da wirklich an historischen Vorbildern? Also gibt es da, ich sag mal vorsichtig, gibt es einen Katalog, in dem steht drin, ein Grisettes-Kostüm im 19. Jahrhundert hatte die und die Bestandteile, es waren die und die Farben, die da benutzt worden sind und dann näht ihr sowas oder wie geht man da vor?
Man geht schon so vor, dass man eben an Material sich orientiert, was für Materialien wurden genommen, wie viele Rüschen sind da geworden. Dann muss man natürlich heute schauen, funktioniert das so mit dem Tanzen, wie wir uns das vorstellen, wie das eigentlich damals gewirkt hat. Also gerade an den Rüschen bei den Tänzerinnen wurde im Nachgang noch einiges verändert, damit es dann so funktioniert.
Beinfreiheit zum Beispiel.
Genau, dass das auf unserer Bühne funktioniert und die Tänzerinnen auch glücklich sind damit, damit sie sich eben auf ihre Rolle entsprechend konzentrieren können. Wenn das Kostüm dann nicht so ist, dass sie frei tanzen können oder so, wie sie das gewohnt sind, dann ist das auch nie hilfreich. Aber an den Materialien orientiert man sich natürlich heute, dass man sagt, wie will ich es haben? Es sollten leuchtende Farben sein. Das war wichtig, dass es auch jedes Kleid sollte unterschiedlich sein. Die Masken sind unterschiedlich, gerade bei den Tänzerinnen. Nun hatten wir ja auch gehabt, dass die Violetta von oben über den Flugort eingeschwebt kommt. Da muss natürlich auch schnell ermöglicht werden, dass sie dort rauskommt. Das
Spezialanforderung.
Ist genau, Spezialanforderung, wo man dann nie sofort weiß, wie man das umsetzt. Und das ist eben auch ein Prozess, der sich entwickelt, wo man eben mehr Anproben macht als beim normalen Kostüm und wo dann jeder sich da irgendwie mit einbringt, dass es funktioniert. In dem Fall ist es ja sicher, da muss der Gurt mit dran sein, damit eben nichts passiert zur Sicherheit. Aber aus Sicht des Kostümes ist es natürlich immer, funktioniert es, geht es schnell, macht man das Kostüm nicht kaputt. Oder man soll ja nicht so viel von dem Fluggurt sehen, das soll ja verdeckt sein. Dieser Sternenkranz, der dann hinten eingesteckt wurde bei ihr, das muss ja auch schnell gelöst werden. Also sowas sind schon besondere Herausforderungen, wo man am Anfang noch gar keine Lösung hat, wo man sich dann rantastet. Aber das gehört eben zu der Aufgabe des Kostüms dann eben zu beraten, weil dann die Kostümbildner haben eine Idee. Und klar, im Film ist das alles anders, aber da können sie es eben besser schneiden. Das können wir eben auf der Bühne nicht, dann muss es funktionieren.
Es ist immer live im Theater, ne, sozusagen. Genau. Also das heißt eigentlich genau, du weist auf was sehr Wichtiges hin. Die Illusion muss trotzdem perfekt sein, auch wenn man nicht die Möglichkeit hat, zwischendurch abzublenden, irgendwas umzubauen, sondern es muss eigentlich alles in einem Rutsch funktionieren. Und gerade um das Beispiel nochmal aufzugreifen und auch für die Zuhörerinnen nochmal zu beschreiben, ist eben wirklich, dass unsere Violetta aus dem Boden sozusagen, also aus der Höhe nach unten schwebt auf einer Schaukel, in einem wundervollen Abendkleid, gelb ist es, glaube ich, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Und natürlich soll es fürs Publikum eigentlich so aussehen, als ob sie, wenn sie unten ankommt, einfach aussteigt aus dieser Schaukel, die auch noch sehr schön geschmückt ist. Und man natürlich nicht sieht, dass einfach sobald sie sich über 2 Meter über dem Boden befindet, sicherheitsmäßig angeschnallt sein muss, dass für den Fall, dass sie da irgendwie runterrutscht, dass sie nicht auf den Boden fällt, logischerweise. Und das heißt, ihr habt diesen Gurt dann mit demselben Stoff einfach verkleidet oder wie habt ihr das geschafft, diese Illusion herzustellen?
Der wurde abgedeckt. Wir können ja aus Sicherheitsgründen direkt an dem Gurt nichts verändern.
Weil der muss genauso bleiben.
Der muss genauso bleiben, ja, genau, weil sonst die Gewährleistung dieses Gurtes nie gegeben ist. Also versucht man dort alles abzudecken, was geht, damit dann von hinten am besten Fall dann der Gurt gelöst werden kann, ohne dass der Zuschauer das sieht.
So ist es dann auch passiert, ne? Ich glaube, eine Tänzerin ist dann dazugekommen, die ihr geholfen hat, diesen Gurt zu lösen, sodass sie elegant absteigen und wunderbar und ohne Sicherheitsgurt dann auf der Bühne stehen und direkt singen konnte.
Genau, das wollte ich gerade nie verraten, damit unsere Zuschauer das nächste Mal überlegen, wie das passieren kann. Aber so ist es doch umso schöner.
Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass der Effekt trotzdem funktioniert, eben weil man ja im Laufe dieser Vorstellung, man denkt nicht sehr viel über die technischen Sachen nach. Das ist ja dann das, was so wunderbar funktioniert am Theater, dass die Illusion trotzdem da ist, auch wenn das Publikum ja weiß, dass auch hinter den Kulissen jede Menge Scheinwerfer, Techniker und so weiter stehen, die das Ganze am Laufen halten. Das, was auf der Bühne stattfindet, ist das, was wahrgenommen wird in dem Moment. Du hast bei den Tänzerinnenkostümen diese Beinfreiheit angesprochen. Wenn man sich das jetzt in der Realität vorstellt im 19. Jahrhundert, da gab es wahrscheinlich ja keine direkten Anproben mit den Tänzerinnen, dass sie wirklich auch ein Kostüm hatten, was nur auf sie gepasst hat und sie trotzdem die Beine in die Höhe werfen konnten, sondern die mussten ja eigentlich mehr oder weniger nehmen, was gerade da war. Das ist natürlich ein großer Vorteil, den wir haben am Theater, dass man darüber dann zwar als Zuschauer nicht mehr nachdenkt, aber dass das ja sehr wichtig ist. Ihr zieht ja auch logischerweise nicht nur Sängerinnen und Sänger, sondern ja auch Tänzerinnen und Tänzer an von unserem Semperoper-Ballett. Und da wird das ja wahrscheinlich noch eine viel größere Rolle spielen, oder?
Na sicher, weil doch die Bewegungen ja schon fast artistisch sind, oder sind artistisch, kann man schon so sagen. Und da muss natürlich die Kleidung mithelfen und muss die Bewegung mitmachen, darf nicht reisen. Das ist auch dann unser Thema immer wieder mit Kostümbildern zu sagen, welche Materialien eignen sich für Tänzereinlagen und welche sind da weniger geeignet. Und dann kommt immer dazu, dass jeder Darsteller ja sein eigenes Empfinden hat. Einer kann damit leben, wenn da eben ein bisschen mehr Bein gezeigt wird und ein anderer, der möchte das eben nicht. Gerade bei den Moulin Rouge-Sachen, das ist ja selbst die Unterwäsche mit Rüschen verkleidet. Da kann ich mich erinnern, dass wir dann sogar noch ein bisschen länger gemacht haben, weil der eine oder andere das ein bisschen anders hätte, als wir das vorher gedacht hatten.
Genau, weil man muss ja trotzdem natürlich immer auch beachten, dass die Darstellerin, der Darsteller sich auch wohlfühlt auf der Bühne mit den Sachen und dass natürlich gerade diese Kostüme sehr viel Beinfreiheit erfordern, aber trotzdem man ja immer auch gucken muss, dass alle sich damit dann auch wirklich wohlfühlen. Ja, das verstehe ich gut. Und das ist natürlich was das Publikum jetzt einfach nur in diesem Endergebnis dann auch wirklich wahrnimmt an dieser Stelle. Wenn man jetzt aber eben sagt, wie bei der Traviata, dass wir uns Ende des 19. Jahrhunderts befinden, also ihr seid diejenigen, die das Know-how darüber haben, welche Stoffe sind historisch und eignen sich auch noch für die Bühne. Wie genau müsst ihr zum Beispiel mit den Mustern auf den Stoffen sein? Gab es zum Beispiel schon mal sowohl vom Publikum als auch natürlich von KostümbildnerInnen irgendwie die Anfragen, das muss jetzt genauso aussehen wie das Kleid von Marie Antoinette oder von Zar Peter oder wie auch immer. Es muss wirklich historisch genauso sein, dass es diese Farben sind, dass es diese Bordüre ist und so weiter. Wie genau muss das sein?
Das liegt immer im Ermessen des Kostümbildners. Das ist immer schwierig. Klar sagen wir, was bekommen wir, was geht. Aber wenn der Kostümbildner das wirklich möchte und denkt, das gehört zu seinem künstlerischen Konzept, dann machen wir das eben auch so, wie er das dachte. Wenn er sagt eben gerade, er will das Kleid so, wie das war oder den Anzug, dann besorgen wir die Materialien, bemalen dann die Muster selber im Zweifelsfall noch, machen Proben vorher, dass das dann wirklich so aussieht, wie er das gerne wünscht.
Das heißt, ihr macht dann auch richtige historische Recherchen manchmal? Also gerade was so Röcke betrifft, haben sich ja die Längen im Laufe der Zeit halt auch verändert. Also gehört das auch mit zu euren Aufgaben oder macht das der Kostümbildner und bringt das alles fertig mit?
Das bringt eigentlich der Kostümbildner mit, aber selbst da sind eben die Vorstellungen der Kostümbildner unterschiedlich. Das heißt also, der eine ist auf unsere Erfahrung angewiesen, auf unsere Hilfestellung und ein anderer hat das eben, der bringt das mit. Es gibt wie überall in unserer Branche so, wir nennen das heutzutage modische Richtlinien und wir sehen es heute bei Anzügen zum Beispiel, ist das Revers schmal, ist es breit, sind die Anzüge eng geschnitten oder weit geschnitten, so unterzieht sich das eben auch jeder Epoche und damit kann man auch viel arbeiten und das nachvollziehen, wie das eben da wirklich war.
Und da habt ihr natürlich die ultimative Erfahrung damit, ne? Sozusagen durch diese vielen, vielen Produktionen dann jedes Mal. Genau, das heißt also, bei der Traviata können wir sehr viel von eurem Können dann auch sehen auf der Bühne, wenn wir es dann wieder spielen demnächst. Die Moderne ist, glaube ich, über Jeans und T-Shirt gelöst, wenn ich mich richtig erinnere, sozusagen. Ist wahrscheinlich eher was man dann auch mal von der Stange kaufen kann oder wird alles immer handgefertigt?
Nein, natürlich, du sagst es schon, also was wir von der Stange kaufen können, das kaufen wir auch von der Stange, weil Kosten-Nutzen-Rechnung ist auch für uns ganz wichtig. Deswegen ist es einfacher, eben Jeanshosen zu kaufen oder moderne Anzüge oder Kleider, als die anzufertigen. Nur wenn es dann eben speziell wird oder wir das eben dann nie in den Größen bekommen, dann müssen wir es anfertigen.
Das ist auch total verständlich, weil eine Jeans ist eine Jeans. Ob sie auf der Bühne ist oder auf der Straße zu sehen ist, die Optik ist ja die gleiche. Also da muss man nicht alles dann extra maßfertigen dazu. Eine letzte Frage noch an dich. Und zwar, wir haben jetzt gehört, also große Produktion natürlich im Schauspiel genauso mit all diesen Anforderungen, die man ja auch mit Nähe, mit Entfernung, mit Bewegungsfreiheit dann irgendwie hat. Gibt es auch ungewöhnliche Projekte, die sozusagen neben den großen Produktionen an euch herangetragen werden? Gibt es da Beispiele dafür?
Ja, es gibt immer wieder mal Anfragen. Allerdings sind wir in unserer Produktionsdichte so hoch, dass wir manchmal selbst das nicht schaffen und uns auch Fremdarbeiter leisten müssen, damit wir eben alle Produktionen termingerecht liefern können. Wir haben gerade ein Projekt, was zum Glück Zeit hat. Deswegen haben wir das zusammen mit den Dekorationswerkstätten angenommen. Und zwar ist es für viele ja vielleicht ein Begriff, der Poldi von der Polizei. Diese Figur ist so ein Dinosaurier, ist für die Kinder. Und der ist natürlich eigentlich schon sehr runtergekommen. Und die haben wir uns angefragt, ob wir das dann nicht mal neu machen könnten. Und nun versuchen wir das mit neuen Materialien, also nicht mehr so wie das früher war, vor, ich weiß nicht, ob das 15 Jahre alt ist, das Kostüm mit dicken Schaumgummi. Der Darsteller, der, wenn der aus dem Kostüm steigt, hat er keinen trockenen Faden mehr am Leib, weil der so schwitzt. Und da hat er eigentlich bloß Auftritte von einer halben Stunde. Das eben heute mit modernen Materialien zu machen, da gibt es so Abstandsgewebe, dass man das eben viel leichter hinbekommt, dass ein bisschen atmungsaktiver ist. Das ist so ein Projekt, was gerade bei uns in den Werkstätten nebenbei mitläuft. Zum Glück, wir machen es als Ausbildungsprojekt, weil wir mit den Dekorationswerkstätten uns dort abstimmen, dass die eben das bauen. Aber das ist so mal ein Projekt, was man nie immer hat. Das ist eine überdimensionale Puppe. Aber macht Spaß und man geht da dann immer mit neuen Ideen ran. Also das ist auch genau so was, wo man am Anfang noch nie weiß, wie es zum Schluss wird, dann wirklich von der Verarbeitung oder von den Materialien, weil man sagt, man will es besser machen, als es vorher war. Und gerade das Kostüm, das wiegt 20 Kilo oder sowas, wie es jetzt ist. Und das kann man heute anders machen.
Okay, das heißt praktisch, dass wirklich auch immer diese kleinen Projekte bringen auch immer noch mal ein bisschen Wind da mit hinein. Und vor allem, dass man sich wieder neue Sachen ausdenken muss. Du hast gerade noch einen wichtigen Aspekt gesagt, den ich einfach nur als Info hier noch mal mitgebe, dass wir auch Ausbildungsbetrieb sind. Ne? Also ihr habt wirklich viele junge Schneiderinnen und Schneider, die bei euch das Handwerk lernen in den Kostümwerkstätten und dann hoffentlich auch die nächste Kostümabteilung am nächsten Theater dann halt auch bereichern werden mit ihrem Können. Wunderbar. Dann hoffe ich mal, dass jetzt auch das Poldi-Kostüm, aber auch die Traviata-Kostüme und auch alle anderen Kostüme, die man jetzt auch in dieser Spielzeit noch bei uns sehen kann, nicht so schnell abgespielt sind. Auch ein typischer Begriff des Theaters. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier gewesen bist und dass wir mal über diesen sehr, sehr spannenden Bereich des Theaters sprechen konnten. Vielen Dank an Ralf Lederer.
Vielen Dank, Juliane, und noch eine schöne Vorstellung.